Punkt 1 mit Andrea Hauer.
Schönen Nachmittag, willkommen. Du dummes Ding, schimpft ein Schüler, weil die Lern-KI ihn auffordert, nachzudenken. Und als der Chatbot sagt, lass uns doch gemeinsam überlegen, faucht er, ich will nicht überlegen, sag es mir doch einfach. Ein Wortwechsel aus der Schule, wiedergegeben in der Zeitschrift Der Spiegel, heuer im April, zur Frage, macht die KI uns dumm? Frag doch die KI und verlerne zu denken. Darüber reden wir jetzt. 0800 22 69 79 oder punkt1@orf.at. Rufen Sie an, reden Sie mit oder schreiben Sie kurz. Wie oft erledigt die KI die Arbeit für Sie? Welche? Wie klug ist es, via Chatbot und Co. die Zusammenfassung der Zusammenfassung zu lesen? Was ist größer, der Bildungshunger oder die Bequemlichkeit? Die Lust zu lernen oder der Zeitmangel, der mit jeder technischen Erleichterung größer zu werden scheint? Die Gäste: Tim Fütterer, deutscher Bildungsforscher, Dr. Phil mit den Fächern Mathematik, Wirtschaft und Politikwissenschaft. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Tübingen im Hector-Institut für empirische Bildungsforschung. Und Manfred Pfiffner, ein Schweizer Schulpädagoge, Professor für Didaktik und künstliche Intelligenz an der Universität Graz und hauptsächlich an der Pädagogischen Hochschule Zürich, Professor für Berufspädagogik. Guten Tag zu Ihnen nach Zürich und nach Tübingen. Hallo.
Grüß Gott, Frau Hauer.
Herr Fütterer, ich habe vorhin aus dem Spiegel zitiert, es ging um die Unlust von Jugendlichen, sich anzustrengen. Sie sind in diesem Artikel auch zitiert, weil Sie eine experimentelle Studie gemacht haben mit gut 370 Jugendlichen, um herauszufinden, wie KI-Sprachmodelle das Lernen beeinflussen. Im Spiegel steht, das Ergebnis habe Sie erschreckt. Was hat Sie erschreckt?
Genau. Wir haben eine Studie durchgeführt, experimenteller Art. Das heißt, wir hatten drei Gruppen und die Hoffnung, dass wir generative KI einsetzen können, um in unterschiedlichen Szenarien in diesen drei Gruppen Lernprozesse zu unterstützen. Das heißt, Lernstrategien zum Beispiel zu unterstützen, die Anwendung dieser oder motivationale Prozesse. Das, was jetzt im Spiegel da berichtet wurde, das war nicht unser Forschungsinteresse, sondern das war mehr so ein Nebenprodukt, was uns halt sehr überrascht hat, dass Lernende, hier in dem Fall Schülerinnen und Schüler, offensichtlich weniger bereit waren in einigen Fällen, sich auf solche Dialoge einzulassen, die sich mit Lernen befassen, sondern eher schnell dazu übergegangen sind, Lösungen zu fordern von so einem System, was vielleicht nachvollziehbar ist, aber was dann überraschend war, war wirklich, dass sie dann teilweise auch halt aggressiv wurden und diesen Chatbot dann auch beschimpft haben teilweise.
Was ist, haben Sie herausgefunden in dieser Studie, wo muss man genauer hinschauen und wo lässt sich die KI ganz gut einsetzen im Unterricht? Wo fördert sie tatsächlich die Kommunikation oder den Dialog und die Schülerinnen haben Lust darauf, in den Dialog zu gehen und mit der Maschine zu lernen?
Genau, also vielleicht wäre das auch nochmal ein Punkt, den man ergänzen müsste, um diese Studie richtig einzuordnen. Es war halt ein System, das angewendet wurde, das zum einen ganz klar die Anweisung bekommen hat, auf keinen Fall die Lösung auszugeben. Die normalen Systeme, also auch wenn wir jetzt an ChatGPT und Co. denken, da ist sowas ja nicht hinterlegt. Das heißt, im normalen Gebrauch hat man das so nicht. Das heißt, das ist ungewohnt vielleicht gewesen. Und dieses System war nicht darauf ausgelegt, die exakten Antworten, die auf gewisse Aufgaben gegeben wurden, dann tatsächlich zu verarbeiten. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler haben inhaltlich zwar über die Inhalte der Aufgaben gesprochen, aber nicht direkt Feedback zu ihren Eingaben bekommen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir jetzt in zukünftigen Studien ändern. Das heißt, ich glaube, ein produktiver Einsatz wäre schon, auf so eine Lernebene zu gehen. Das heißt, sowohl auf Inhaltsebene zu arbeiten, also dass man Feedback zu den Inhalten bekommt, an dem man arbeitet und da in Dialoge tritt, aber zugleich eben auch auf der Lernebene bleibt und nicht eine dieser beiden Ebenen ausspart.
Ja, haben Sie den Eindruck gehabt, die Jugendlichen waren quasi schon verwöhnt? Also das auch aus dem Privatleben, weil man viel Chatbots benutzt? Oder warum war eigentlich eine Aggression da, dass dass sofort Antworten geliefert werden müssten?
Ja, das war unsere Vermutung tatsächlich, dass man halt, ich glaube, ChatGPT und Co. sind halt Technologien, die nicht für den Bildungskontext entwickelt wurden. Die stehen aber allen zur Verfügung, die nutzt man im Alltag. Und man ist es halt gewohnt, wenn man eine Eingabe reingibt, dass einem sofort die Antworten präsentiert werden. Und das war unsere Erklärung dahinter, dass solche Gewohnheitsmuster mittlerweile da sind, dass man sich, sobald ich da irgendwie ein Problem reingebe, auch eine Lösung bekomme. Und wenn das nicht passiert, das irgendwie zu Irritationen führt. Und man sieht es ja auch in aktuellen Studien, Umfragen, wofür wird KI genutzt in der Bevölkerung, aber auch insbesondere im Bildungskontext. Und da ist es schon so, dass das massiv zunimmt, sowas wie Informationssuche über solche Systeme oder auch Troubleshooting. Also man versucht stärker solche Systeme zu nutzen, um kleinere Probleme zu lösen, was wir dann als Outsourcing bezeichnen würden. Man lagert sowas aus. Und wenn es auf Lernen bezogen ist, dann im schlimmsten Fall geht es dann eben auch um Offloading und das ist dann fürs Lernen halt vielleicht eher nicht so gut. Ja.
Ich frage noch einmal zur Verdeutlichung. Sie hat erschreckt, dass die Schüler bereits so verwöhnt waren durch diese Tools und nicht so sehr, wie die Werkzeuge eingesetzt werden in der Schule.
Genau, also unsere Intention war ja, dass das eigentlich Systeme sind, die helfen, die den Schülerinnen und Schülern beim Lernen helfen. Und diese Hilfe wurde von einigen halt auch nicht angenommen. Das heißt, es kann unterschiedliche Gründe haben. Also diese Gewöhnung an solche Systeme könnte ein Grund sein, aber es kann auch andere Gründe haben. Es kann auch sein, dass die Schülerinnen und Schüler per se an diesen Inhalten vielleicht wenig Interesse haben. Aber unser Ansatz war ja gerade, motivationale Prozesse zu fördern, Lernstrategien zu fördern. Und das hat uns dann schon überrascht, dass viele sich dann nicht darauf einlassen, in solche Dialoge über Lernen einzutreten.
Ja, das heißt, die Schule muss jetzt eigentlich oder macht das ja schon lange, die Jugendlichen wieder runterholen auf den Boden und sagen, es gibt auch einen digitalfreien Raum oder wir lernen zuerst einmal, was es zu lernen gibt. Also das ist jetzt eigentlich die Schwierigkeit im Bildungssystem.
Ja, also ich hätte da, ja, man ja. kann da unterschiedliche Gedanken haben. Das eine, ich glaube, ein Szenario, wie wir es haben, das wäre auch kein Szenario, was ich sozusagen mir erträumen würde, nämlich eine 1-zu-1-Situation im Klassenzimmer und jeder arbeitet alleine mit seinem Tablet und die Lehrkraft ist raus, so soll es ja nicht sein. Also die Lehrkraft ist halt einfach in der Verantwortung, auch qualitativ hochwertige Tools sinnvoll zu integrieren. Das kann sein, dass man das KI zum Beispiel Daten auswertet und man als Lehrkraft schnell Informationen über Fehlkonzepte oder sowas bekommt und dann aber tatsächlich auch vielleicht die digitale Phase wieder lässt und mal auf die Inhalte eingeht. Das ist, glaube ich, der eine Punkt, also die Rolle der Lehrkraft, die man da nicht unterschätzen darf. Und das andere, ich glaube, es muss vielleicht da digital freie Räume geben, wo es keinen Sinn ergibt, digitale Medien einzusetzen. Also ich würde immer nur sagen, digitale Medien da, wo es Sinn ergibt, ist ja kein Selbstzweck. Und wenn es um das Erwerben von gewissen Kompetenzen geht oder das Erlernen von etwas, dann sollte man sich immer kritisch fragen, ist der Einsatz von generativer KI hier angemessen? Kann das gut erfolgen oder nicht? Und immer, wenn die Gefahr besteht, würde ich sagen, dass Lernprozesse ausgelagert werden an eine KI, da muss man damit rechnen, dass die Lernprozesse eben nicht im Kopf der Lernenden stattfinden, sondern eben bei der Maschine. Dessen muss man sich, glaube ich, einfach bewusst sein und sich über einen wirklich sinnvollen Einsatz von digitalen Medien, insbesondere eben KI im Unterricht, dann Gedanken machen.
Ja, ja, ich halte jetzt mal für unsere Diskussion fest, die Anstrengung wurde verlernt oder kann sehr leicht verlernt werden. Das waren übrigens Jugendliche 15, 16, 17 Jahre alt, ist das richtig? Also das ist vielleicht noch wichtig. Mhm. Haben Sie eigentlich Unterschiede festgestellt zwischen jüngeren und älteren Jugendlichen?
Nee. Nee, das also ist, haben wir auch nicht wirklich explizit getestet.
Ja. Herr Pfiffner, Sie unterrichten das Unterrichten. Sie haben mit angehenden Lehrkräften zu tun. Wie diskutiert man In Ihrem Bereich die Entwicklungen, machen sich angehende Lehrkräfte Sorgen über die vielleicht drohende Verdummung junger Generationen durch die bequeme KI und lernen selbst bequem mit der KI?
Ja, das ist eine gute Frage. Also was ich feststelle, ist, dass natürlich unsere Studierenden, die sind im Schnitt so 35 bis 40 Jahre alt, das sind Berufsfachschullehrpersonen, die sind ja an einem ähnlichen Punkt wie ihre Lernenden, nämlich sie lernen den Umgang mit generativer KI. Sie müssen das selber zuerst auf die Reihe kriegen, bevor sie dann überhaupt das entsprechend unterrichten können. Und da gibt es natürlich schon die eine und andere Diskussion. Es ändert sich natürlich bei der Unterrichtsgestaltung, was vermittle ich überhaupt noch? Wie gebe ich das raus? Mache ich das digital? Mache ich das analog? Lasse ich die Laptop-Titel zuklappen, bin ich wieder mal im Zentrum oder gebe ich das alles weg? Und dann schwergewichtig zeigt es sich beim Prüfen. Also was muss man denn heute noch wissen und was wird geprüft und wie wird es geprüft? Das ist so ungefähr das Konglomerat im Moment. Und da bewegen wir uns jetzt durch zusammen mit den Studierenden. Und wie gesagt, die Lernenden haben zum Teil Vorsprünge im Umgang mit KI, weil sie das einfach dauernd nutzen und immer wieder darauf zugreifen, und die Lehrpersonen, die hinken zum Teil ein bisschen hinterher.
Frag doch die KI, KI in allen Lebenslagen, in allen Fachgebieten, Berufen, im Alltag. Die Entwicklung der Sprachmodelle ist rasant. Viele Menschen versprechen sich davon ein besseres Leben. Viele Menschen haben große Befürchtungen. Ich bitte Sie beide, zwei Szenarios zu entwerfen, wie die KI den Komplex Bildung, Wissen und Denken beeinflussen könnte. Herr Pfiffner, ein gutes und ein schlimmes. Was meinen Sie? Sie haben ja vielleicht auch, ich nehme an, Sie haben auch Vorstellungen im Kopf, wie sich das entwickeln könnte. Was wäre denn ein schlimmes Szenario?
Also ein schlimmes Szenario ist natürlich das, was Herr Fütterer bereits angedeutet hat, ist, dass die Lehrperson letztlich raus ist aus dem Zimmer. Das heißt, dass sie individualisierte Aufträge gibt, die die Lernenden digital lösen, und dass sie dann einfach auf die entsprechenden KI-Tools zugreifen, und das Denken wird in dem Sinne ausgelagert. Es geht dann nur noch darum, wie schreibe ich den besten Prompt, damit ich möglichst schnell zur Lösung komme. Es gibt ein didaktisches oder ein methodisches Setting, das nennt sich Lernpfad. Da steigt man am Anfang ein und dann ist das wie ein vorgefertigter Pfad, wo man durchschreitet. Und der schreit natürlich gerade dazu, dass Jugendliche und junge Erwachsene diesen Weg beschreiten und dann einfach überhaupt nichts mehr denken. Und ich erinnere mich an einen Jugendlichen, der mal gesagt hat, wenn das so weitergeht, dann werfe ich den Laptop zum Fenster raus. Ich will mal wieder selber was tun und nicht in diesem Lernpfad rumstampfen. Das ist so das schlimme Szenario.
Tatsächlich, das hat ein Schüler gesagt?
Ja.
Weil, ich möchte gerne dazwischen fragen, weil das, was hat das? Ist das ermüdend in einer Weise oder in so einem Lernpfad drinnen zu sein? Oder was ist, es ist so eingefahren ist, oder was ist denn das?
Das ist total ermüdend, oder? Die digitale Plattform gibt vor, was sie zu tun haben. Sie müssen gar nichts mehr denken, in dem Sinne, wie organisiere ich mich jetzt, was mache ich jetzt? Ich weiß einfach, ich muss um 14:50 Uhr muss ich dort und dort sein und dann klicke ich mich durch. Wenn ich Fehler mache, wird mir dann irgendwann netterweise die Lösung vorgegeben und dann überspringe ich dann halt einfach und es ist mir völlig egal, ob ich jetzt das Kreuz am falschen Ort setze. Es wird mir dann beim übernächsten Versuch schon angezeigt, was richtig ist. Denken findet dann nicht mehr statt. Es geht nur noch darum, um 14:50 Uhr genau dort zu sein, wo das geplant wurde, wo ich den Lernpfad dann wieder verlassen kann. Das ist völlig frustrierend, das gibt auch keine Interaktion mit Kolleginnen und Kollegen, mit der Lehrperson. Da sitzen sie einfach vor sich und machen so quasi für sich das Testing.
Das ist jetzt das schlimme Szenario und ich frage noch, haben wir das bereits?
Ja, das gibt es schon.
Das gibt es schon. Und das gute Szenario, also KI wirklich gut genutzt. Ich weiß nicht, Herr Fütterer, wollen Sie vielleicht das gute Szenario hier ein bisschen beschreiben?
Ich würde gerne vielleicht beide kurz beschreiben.
Ja,
also wenn wir bei dem Schlechten bleiben, dann würde ich vielleicht sagen, tatsächlich sowas wie, Worst Case wäre für mich sowas wie eine Abhängigkeit von der Maschine. Also ich kann gar nicht mehr ohne Maschine irgendwie Probleme lösen oder weiß gar nicht mehr, wie ich selber lernte, weil mir alles die Maschine vorkaut sozusagen. Das wäre sowas, wenn bei diesem ganzen Offloading oder wenn Kernkompetenzen, von denen wir wollen, die erworben werden, nicht mehr erworben werden, dann würden wir auch von Skillskipping oder sowas sprechen. Oder wenn Deskilling stattfindet, all diese würde ich eher ins negative Szenario packen. Wenn ich an positive Szenarien denke, dann würde ich sagen, wir können auch anknüpfen an die Lernpfade vielleicht. Dann wäre es aus meiner Sicht eigentlich wunderbar, wenn es sowas wie Adaptivität ermöglicht wird und auf Individuen eingegangen wird durch die Nutzung von KI auf unterschiedliche Art und Weise, aber dass man zum Beispiel adaptive Lernpfade hat und eben nicht so, dass sozusagen man wird immer gepampert und sozusagen das System nimmt einem alles ab, sondern gerade auch mit, man nennt das dann auch Fading, auch der Zurücknahme von Unterstützung, wenn eben die Fähigkeiten aufgebaut sind bei den Lernenden, dass sie auch selber agieren können. Also sowas wie eine Handlungsfähigkeit aufzubauen, das Lernende durch die Systeme auch sozusagen lernen, selbst zu lernen. Das würden wir dann unter dem Thema Selbstregulation, Selbstregulationskompetenzen, selbstreguliertes Lernen fassen. Das wären alles, was ich ins positive Szenario packen würde.
Ich fragte auch dazwischen, also das wäre so, dass es ein sehr individuelles Programm ist für die jeweiligen Kinder und Jugendlichen. Also was weiß ich, bei der Schülerin X gibt es die und die Schwäche, dann geht das System darauf ein und arbeitet an dieser Schwäche und prüft die immer wieder. So in der Art, also es ist individuell zugeschnitten auf die jeweilige Person. Haben Sie das gemeint? Das wäre so.
Das habe ich, ja. Ganz genau. Also ich würde nicht nur auf die kognitive, also auf das Wissen, was wissen die schon und dann reagiere ich darauf. Da kann man viele Dimensionen anführen, auch wie motiviert sind sie und muss ich da vielleicht unterstützen oder andere Facetten. Da kann, glaube ich, da ist wirklich das große Potenzial von zum Beispiel KI-Systemen, das ernst zu nehmen, weil gefordert wird das ja schon seit Jahrzehnten. Also das nennt man dann eben zum Beispiel adaptiven Unterricht zu gestalten. Nur wenn man das sich vorstellt, eine Lehrkraft soll das machen, jeden individuell zu diagnostizieren in gewisser Art und festzustellen, wo steht er denn gerade und was müsste ich dem jetzt geben. Das ist sehr herausfordernd. Und hier würde ich mir wünschen, dass zum einen die Daten, die vielleicht im System anfallen, clever genutzt werden. Das heißt, das System hier unterstützt, also zum Beispiel KI-Systeme unterstützen. Aber nochmal, ich würde die Lehrkraft hier nicht rauslassen. Es gibt ja auch Tools, wo eben solche Daten wirklich clever genutzt werden, zum Beispiel durch KI aufbereitet werden, auch in Dashboards für Schüler und Lehrkräfte dargestellt werden, auch Lernstände, individuelle, aber die Lehrkraft dann auch schnell Informationen hat. Ne, zum Beispiel, wo in der Lerngruppe sind Fehlkonzepte und wo kann ich nochmal vertiefend drauf eingreifen, denn letztendlich ist Lernen ja auch ein sozialer Prozess und nicht nur Mensch-Maschine also 1-zu-1-Situation.
Ja, das wäre quasi auch für die Hausübungen gedacht oder wie ein Nachhilfelehrer, sowas, also so in der Art.
Ja, genau, aber ich würde es aber auch man kann das auch in der Schule einsetzen, das würde ich gar nicht sagen, aber ich würde immer davor warnen, es gibt ja nicht die Heillösung für alles, sondern man muss eben gucken, was für welche Zwecke, wann, wie Sinn ergibt, würde ich sagen. Ja.
Und ich habe vorhin gefragt den Herrn Pfiffner, haben wir das schlechte Szenario schon? Und jetzt frage ich Sie, haben wir das gute Szenario auch?
Ja, das gibt es selbstverständlich. Es gibt natürlich die Möglichkeiten, wie es vorher geschildert wurde, adaptiven Unterricht zu generieren, dass die Lernenden wirklich daraus lernen können. Und es geht ja schlussendlich um die Didaktik, das, was die Lehrperson sich ausdenkt, wie der Unterricht gestaltet wird. Da geht es ja vielleicht darum, eine Erörterung zu schreiben, dann lassen wir die mal von Hand schreiben, auf der Maschine, also auf dem Laptop. Und erst wenn man die hat, dann mit KI nachfragen, wie schätzt du das ein, wo kann ich mich verbessern, dass man so in Dialog tritt mit KI, wo die KI dann zum Begleiter und zur Begleiterin wird, um dann eben bessere Resultate zu erzielen. Und das findet mittlerweile bereits statt. Das haben viele Lehrpersonen natürlich gemerkt. Wir machen das in der Ausbildung zum Teil auch so, dass wir zuerst denken lassen und dann die KI als Hilfsmittel einsetzen, dass die KI eben die Unterstützung bringt, dort wo es Sinn macht. Diese Szenarien, die gibt es bereits.
Ja, wir haben eine Hörerin dran, die Frau Hitzgackel, bitte. Hallo, guten Tag.
Grüß Gott, können Sie mich hören?
Ja, wir können Sie hören.
Sehr gut. Also ich möchte vorwegnehmen, also ich finde, dass die KI ist da, also auf alle Fälle, das ist auch nicht mehr wegzudenken. Und sie ist hilfreich auf vielen Gebieten, nicht auf allen. Und ich möchte nur ganz kurz eine Beobachtung mitteilen. Wir waren jetzt auf einem kurzen Urlaub auf einem Campingplatz in Kroatien. Und da gibt es ein Internet, also einen Zugang. Und es war wirklich erschreckend, dass jeder Jugendliche, also die Kinder noch nicht, aber jeder Jugendliche ab, keine Ahnung, so ungefähr 10, mit dem Mobiltelefon herumgelaufen ist. Es gab Sonnenuntergänge, da wurde fotografiert. Es war relativ viel Dreck am Strand, was normal ist. Ich habe es ein bisschen aufgesammelt, das hat überhaupt niemand gesehen, es hat keinen interessiert. Es ist einfach nur dieses Posten und so weiter. Also ich glaube, da gehört hingeschaut, dass man der Jugend hilft, eben den sinnvollen Einsatz von der KI zu üben. Ja, das ist mein Zugang dazu.
Ja, danke schön. Und ich nehme gleich den Herrn Gruber dran, der ist auch am Telefon. Guten Tag.
Ja, grüß Sie. Also ich erkenne, dass der Zug abgefahren ist. Ich glaube, das liegt aber daran, dass ja auch eine Wirtschaft dahinter steckt. Der Mensch ist ein sehr bequemes Lebewesen, immer schon gewesen. Und wenn du ihm Lösungen anbietest, wo er sich nicht anstrengen braucht, nichts dafür denken, machen muss, dann nimmt er es an. Es ist egal, wo man hinschaut. Ja, früher haben die Leute viel mehr gekocht. Jetzt bietet man an, schau, da kannst du Zeit sparen, nimm Fertiggerichte, wurde angenommen. Du willst nicht gehen, setzt dir auf ein Fahrrad drauf, dann brauchst du nicht gehen, noch schneller. Nimm ein Auto. Und das ist beim Denken das Gleiche. Man müsste theoretisch mal den Schülern überhaupt das Digitale wegnehmen. Das war ja zu unserer Zeit leider auch schon so. Man ist mit dem Taschenrechner gekommen und in dieser Zeit hat sich schon entwickelt, dass manche gar nicht mehr Kopfrechnen konnten, weil sie den Taschenrechner verwendet haben. Das war der Einstieg schon in diese Hilfeleistung. Wenn man sagen würde, na, bis 20, bis du fertig gelernt hast, lernen, und weißt, wie man an Sachen rangeht. Und dann gib ich dir die KI. Dann hast du ja das andere schon gemacht. Du weißt, Probleme zu lösen. Wenn ich jetzt ein Kind unterstützend eine KI gebe, erwartet sich das Kind, hey, liebe KI, du hilfst mir. Ich brauche nicht denken. Sag mir das, mach das, danke und ich nehme es an. Die Wirtschaft natürlich sagt, das ist ja interessant, wir wissen das, dass der Mensch bequem ist, dann sind die Kinder bequem, die Erwachsenen sind bequem, die Politik spielt auch mit, wir müssen heute im digitalen Fortschritt, aber die Politik sagt nicht, dass man gleichzeitig auch das Denken damit dem Menschen abgewöhnt. Ja, man sagt dann, wenn die Kinder immer dümmer werden und die werden dümmer, weil sie sich die Zeit fürs Lernen klauen, wie die Dame jetzt gerade gesagt hat, 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden am Handy, das fehlt, diese Zeit fehlt fürs Lernen, dass ich sage, ich lerne das einmal eins, kann ich nicht. Dann habe ich einen Taschenrechner, der hilft mir und alles ist wunderbar. Dass die Leute oder die Kinder, die Jugendlichen, dass man die eigentlich abhält, klug zu werden, Problemlöser zu werden, das ist eine andere Geschichte. Aber es will ja auch verkauft werden. Ja, es werden ja Autos verkauft, dass du hinfährst.
Ja, danke, wir haben ihren Punkt. Vielen Dank.
Ganz Schluss noch. Der letzte Ding ist, wenn wir, so wie es bei dem Raumschiff Enterprise ist, wenn wir uns wohin beamen können, dann wird es auch angenommen, weil jeder sagt, warum soll ich mich 6 Stunden in den Zug setzen? Also wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dass wir das nicht wollen, dann müssen wir dagegen steuern. Außer wir sagen, es ist uns wurscht.
Dankeschön. Die große Verlockung, Bequemlichkeit und der große Schweinehund. 0800 22 69 79 oder .1@orf.at. Frag doch die KI und verlerne zu denken. Wie oft hilft Ihnen die KI beim Denken und Arbeiten und Schreiben und? Der fleißige Chatbot am Handy, stets bereit. Ufert das aus oder können Sie sich selbst regulieren? Was meinen Sie, wie wird die KI sich auswirken auf Bildung und Wissen? Was ist das, Bildung und Wissen im Zeitalter der sorglos, pausenlos angerufenen Sprachmaschinen? Was schlagen Sie vor, kann man tun, um das gewaltige Werkzeug sinnvoll zu nutzen? 0800 22 69 79 oder .1@orf.at. Thank you. Lochkartenmusik, Study Number 6, Conlon Nancarrow, war ein US-amerikanischer Komponist. 0800 22 69 79 oder .1@orf.at. Frag doch die KI und verlerne das Denken. Herr Pfiffner, was geht denn verloren, beziehungsweise wenn Menschen dann ja doch, weil man Zeitmangel hat oder warum immer, also die Zusammenfassung der Zusammenfassung lesen. Was geht genau verloren? Was ist der Unterschied, wenn ich das so mache oder wenn ich vor den Büchern sitze, recherchiere, mir Dinge zusammentrage, mich vertiefe?
Ja, also die ganzen Denkprozesse werden natürlich einfach ausgelagert. Wenn ich nur den Prompt schreibe und irgendwie auf ein Resultat hinziele, dann gehe ich eben genau nicht in Interaktion mit mir selbst. Ich stelle mir die entsprechenden Fragen nicht ganz genau. Es geht ja ums Durchbeißen, es geht darum, eine Antwort zu finden. Und Denken entsteht eben nicht beim Lesen einer Antwort, wie es dann eben KI vorgibt, sondern Denken entsteht beim Suchen. Und da müssen Suchprozesse aktiviert werden. Es geht ums Vergleichen. Ich muss A mit B vergleichen und schauen, was mache ich daraus, was ziehe ich für Schlüsse. Es Denken entsteht bei Irrtümern, die man aufdeckt, wo man selber merkt, und das hat der Fütterer schon gesagt, bei diesen Fehlkonzepten, wo ich dann plötzlich merke, das stimmt ja gar nicht, was ich gedacht habe. Denken findet dann auch beim Verbessern statt, und wenn eben diese KI dann diese Schritte übernimmt, dann denkt der Mensch weniger, dann ist er abhängig davon, und das gibt es zu üben. Und wenn ich auf die beiden vorhergehenden Anrufe noch kurz was sagen kann, ist natürlich ein gesellschaftliches Problem, das einerseits die Privatseite anbelangt, andererseits auf die Schule dann abgewälzt wird. Und da sind wir ganz nahe bei den Verboten. Und Verbote sind immer dann gut, wenn man sie durchsetzen kann. Das Problem wird eben sein, dass man sie nicht durchsetzen kann. Und da braucht es jetzt einfach neue Möglichkeiten, wie wir damit umgehen. Und ich bin nicht überzeugt, dass KI die Menschen dümmer macht, sondern wenn sie Denkprozesse verdrängt, dann haben wir an der falschen Stelle angesetzt. Und ob KI unsere Fähigkeiten stärkt oder schwächt, entscheidet eben nicht die Technologie in der Schule, sondern die Didaktik. Und das heißt dann letztlich die Frage, ob wir KI nutzen, sondern wie wir Lernprozesse so gestalten, dass Denken weiterhin eben bei uns, bei den Menschen stattfindet. Und da, finde ich, müssen wir uns grundsätzlich Überlegungen machen.
Ja, Herr Fütterer, aber wie allein steht der Lehrkörper da? Der muss ja extrem viel, der muss ja gegen das alles ankämpfen, was da aus, haben wir schon angedeutet vorhin, was da kommt. Also die Jugendlichen, die das gewohnt sind, das zu Hause so zu machen, und jetzt plötzlich setz dich hin und streng dich an. Also ja. Was muss hier das Bildungssystem machen? Wie sehr muss es die Lehrenden stützen und auffangen, dass das möglich ist? Wieder zurück zu alten Traditionen zu gehen eigentlich.
Also ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass man die Lehrenden wirklich unterstützt, zum Beispiel durch natürlich Fort- und Weiterbildung in dem Bereich. Das ist, glaube ich, ganz klar. Das passiert ja teilweise auch, dass solche Maßnahmen laufen, wo es in Deutschland auch sehr massiv teilweise. Aber ich glaube, es ist nicht einfach zu beantworten. Also auch diese ganze, das hat ja auch die eine Hörerin gesagt, dieses sollte man vielleicht auch Handys verbieten, also auch im Alltag, oder das schwingt ja da irgendwie mit, oder wie geht man damit um? Ich glaube, zum einen würde ich da ergänzen wollen, fände ich es immer gut, eine differenzierte Perspektive drauf zu haben, also nicht so schwarz-weiß zu denken und zu sagen, das gibt es ja auch in der Karolinska-Stellungnahme in Schweden, die da aufkamen und Verbote der digitalen Medien und im Unterricht und in Schulen, und wir schmeißen das wieder raus. Und wenn man das so liest, ist das oft so ein schwarz-weiß. Und ich würde eher dafür plädieren, da differenzierter drauf zu gucken und zu sagen, wir gucken uns genau an, welche Technologie, um welche geht es hier eigentlich. Auch wenn wir an Social Media denken oder generative KI, oder geht es um digitale Endgeräte. Und für welche Zwecke wird eigentlich was hier genutzt? Und wenn es keinen Sinn ergibt, nochmal, dann würde ich auch dafür plädieren, es rauszuhalten. Aber ich würde auch sagen, und das ist so ein bisschen eine Anlehnung oder ein bisschen als Gegensatz vielleicht zu dem, was der zweite Anrufer gesagt hat, es wäre aus meiner Sicht zumindest auch irgendwie eine unterlassene Hilfeleistung, vielleicht könnte man es so bezeichnen, wenn wir Systeme, die wir zur Verfügung haben, um Schüler und Schüler wirklich gut zu unterstützen, komplett rauslassen. So könnte man ja auch mal drauf gucken, wenn man an die Potenziale zum Beispiel von generativer KI oder KI insgesamt denkt. Das heißt, ich würde einfach dafür plädieren, gezielt drauf zu gucken, sinnvoll einzusetzen, und die Lehrkräfte, ja, die müssen fit gemacht werden. Und ich glaube, am Ende geht es viel darum, auch darüber nachzudenken, wie können Schüler und Schüler den Wert des Lernens an sich halt wirklich erkennen und wie kriegt man das eigentlich hin. Und da habe ich auch ein paar Ideen, aber auch keine guten Antworten. Ich glaube, darüber müsste man nur stärker nachdenken und da dann auch Lehrkräfte unterstützen bei diesen Sachen. Weil wenn ich den Wert des Lernens nicht erkenne, mich damit nicht identifizieren kann, auch den Nutzen nicht erkenne, also die ganzen motivationalen Aspekte, und dann kommt noch Zeitdruck vielleicht dazu, dann ist man schnell in dem, was Herr Pfiffner auch gesagt hat. Und das finde ich, genau, da sollte man Lehrkräfte unterstützen. Und vielleicht noch eine letzte Sache, auch wieder mit eher einer positiven Brille. Es gab einen Spiegelartikel vor kurzem über einen Schüler, der sozusagen 900 von 100 Punkten im Abitur gemacht hat. Und der wurde gefragt, wie ist er da vorgegangen? Und er hat letztendlich, wenn man es runterbricht, zwei Sachen genannt. Und das eine ist ganz klare Lernzeiten. Also er hatte Lernstrategien und Monitoring vorgenommen, was wir alles unter dem Mantel selbstreguliertes Lernen und Kompetenzen des selbstregulierten Lernens fassen würden. Und das zweite ist eine sinnvolle Nutzung von KI. Sich selbst hat prüfen lassen, hat von der KI sich Aufgaben geben lassen, hat gefragt, warum würde es mir keine volle Punktzahl geben und. Das ist nicht kausal, aber es beschreibt ganz gut zwei Sachen, nämlich das eine, eine sinnvolle Nutzung, die wirklich auch helfen kann, unterstützen kann von KI, und das andere, die Bedeutsamkeit nochmal von Fähigkeiten des selbstregulierten Lernens. Und das ist, finde ich, so eine Daueraufgabe, was so die Leopoldina-Stellungnahme in Deutschland auch als Leitperspektive des Bildungssystems bezeichnet, die durchgängig sein muss. Und auch das kommt spielt ein bisschen auf das an, was der zweite Hörer gesagt hat, nämlich wir müssen das vielleicht alles verbannen und digitale Freiräume schaffen und am besten das komplett raushalten. Ein Ansatz wäre auch, Schüler, nicht nur Lehrkräfte fit zu machen, sondern eben auch die Schülerinnen und Schüler, diese Systeme gut zu nutzen, auch wirklich lernen zu lernen. Und zwar nicht punktuell oder mit einem Fach oder mal im Fach integriert eine Stunde, sondern wirklich durchgängig als sozusagen als Leitprinzip tatsächlich.
Ja, ja, vielleicht passt hier der Anruf von Frau Kirchel dazu. Schauen wir mal. Frau Kirchel, guten Tag.
Ja, das ist guten Tag. Ich muss zurückgehen in meine Volksschulzeit. Und zwar hatten wir da einen Aufsatz, eben da hätte die KI gebraucht, mein 30. Geburtstag hat das Thema geheißen. Und ich habe immer schon, muss ich sagen, die Tiroler Tageszeitung gelesen und habe also die Staatsoberhäupter alle gekannt, die weiß, es war die, jetzt war es nur noch die Golda Meir war in Reus, und so, ich habe sie alle gewusst.
Entschuldigung, Frau Kirchel, sagen Sie nur den Punkt, ich habe das jetzt nicht verstanden.
Ja, aber ich habe nicht gewusst, ich habe so viele Fehler gemacht. Ich habe sie nicht richtig geschrieben und habe dann einen 5er gekriegt. Themaverfehlung und Rechtschreiben 5. Und das hat mir dann ein 3er in Deutsch eingebracht. Und wie ich mich auch bei meiner Arbeitsstelle, das war Dob, beworben habe, ich bin in Link, dann hat mir das der Herr halt schon vorgehalten, ein Mädchen, das weiß ich noch gut, hat gesagt, ein Mädchen in Deutsch, ein 3er. Jetzt, ich war ja gut in Schreiben, aber halt, ich habe mir halt ein bisschen zu weit vorgewagt, nicht? Aber ich denke, im Grunde genommen ist sie eigentlich ums Thema gegangen und wenn ich weiß nicht, ob alle die, sie hat ja müssen selber danach schauen, sie hätte niemand gewusst, wenn man die schreibt, die ganzen
also
Oberhäupter.
Also, Ihnen hätte die KI geholfen.
Und heute könnte man nachschauen. Nicht? Heute hätte man das nicht mehr passieren, der 3er.
Ihnen hätte die KI geholfen, ja. Dankeschön. Wir haben vielleicht, bitte. Ja, die OECD hat gewarnt, es entstehe eine metakognitive Trägheit. Also das Denken über das Lernen könnte eingestellt werden. Nämlich, und jetzt der Punkt, von Menschen, die ohnehin benachteiligt sind, punkto Bildung. Das führe zu einer neuen und weiteren Bildungskluft. Das ist es vielleicht, weil Sie hatten vorhin, Herr Pfiffner, den Schüler erwähnt, oder war es jetzt der Herr Fütterer, ich weiß es gerade nicht mehr, der Schüler, der genau gewusst hat, wie er das einsetzt, wie er die KI einsetzt. Aber da könnte man jetzt sagen, ein vernünftiger junger Mann, aber vielleicht hat er eben schon sehr viel gelernt. Oder kommt aus einer Familie, in der er sehr unterstützt wird. Also wir haben eigentlich durch diese Tools genau das, wovor die OECD warnt. Die einen, die dieses nur mehr, sagen wir mal, blöd nützen und die anderen, die es so nützen, dass sie ein besseres Zeugnis bekommen, wie sich jetzt die Hörerin gerade gewünscht hätte.
Ja, wenn ich da gleich reinschwatzen darf, da geht es jetzt eben genau um Schule, um Bildung, um Lehrpersonen, die das aufgreifen müssen, um diesen Gap, wie man den so schön sagt, ausgleichen zu können, dass eben auch die nicht solche Zugänge zu KI oder zu solchen Tools haben, dazu kommen, dass man die ebenfalls schult, dass man denen das beibringt. Das kann man als Lehrperson machen, das kann man aber selbstverständlich unter den Lernenden selber machen. Und das Zentrale ist eben schon die Sinnhaftigkeit dessen, was ich hier tue. Also was ist der Wert des Lernens? Das hängt dann mit der Motivation zusammen. Muss ich irgendwelche Namen von irgendwelchen Staatsoberhäuptern auswendig lernen oder lerne ich eben, wie ich kritisch nachdenke, wie ich eine Strategie entwickle, meine Resultate, die ich gekriegt habe, zu kontrollieren, darüber zu schauen? Und da sind wir genau an dem Punkt, wo eben auch Lehrpersonen in Form von Weiterbildung und in der Ausbildung Übung brauchen, dass sie genau das lernen, wie sie selber ihre Lernprozesse organisieren, wie sie selber sich in der Reflexion verhalten, um das dann mit den Lernenden ebenfalls tun zu können. Und da denke ich, braucht es noch eine längere Zeit. Das sind diese Kompetenzen, wie es vorher gesagt wurde, die eben sich nicht in einem Fach aufdrücken lassen, sondern das beginnt bereits in der Elementarpädagogik, wo man mit den Kindern vorwärts geht, wo man Rückfragen stellt, wo man sie einbindet, wo sie selber zu denken beginnen, um dann eben immer wieder, und wenn sie älter werden, dann vertiefte Fragen stellen können. Das muss man üben und das ist kein Schulfach, sondern das sind dann eben diese, sagt man so, überfachliche Kompetenzen oder sind Zukunftskompetenzen, die kritisches Denken.
0800 22 69 79 oder punkt1@orf.at. Frag doch die KI und verlerne zu denken. Thank you. Lansky, US-amerikanischer Pionier der Computermusik. Dieses Stück heißt Not Just More Idle Chatter. Nicht noch mehr leeres Geschwätz. Am Telefon ist Herr Wallner. Guten Tag.
Ja, grüß Gott, Armin Wallner. Ich denke mal, wenn es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Unterricht geht, dann denke ich, wäre einfach Folgendes wichtig, und zwar, dass man zuerst einmal ganz, ganz sattelfest lernt, das analoge Lernen. Ja, dass Kinder analog, möglichst lange analog aufwachsen, gut schreiben lernen, gut lesen lernen, sinnerfassendes Lesen lernen. Und erst wenn das wirklich sitzt, erst dann, finde ich, ist der Einsatz von digitalen Medien oder von KI-Sprachmodellen sinnvoll. Es geht dann in weiterer Folge auch vor allem darum, die Ergebnisse, die eine KI ausspuckt, kritisch hinterfragen zu können. Ich nutze selber ChatGPT immer wieder und mir ist schon oft bei Recherchen aufgefallen, also manchmal ist es total ein hilfreiches Instrument, weil man schneller zu einem Ergebnis kommt, als wenn man ganz viele Links sich selber anschauen muss, aber manchmal werden Sachen vollkommen falsch oder verdreht dargestellt oder Details stimmen einfach nicht. Die KI macht Fehler und das nicht zu wenig. Und dass man da den Kindern und Jugendlichen sie dabei begleitet, mit digitalem Lernen und in Verwendung von künstlicher Intelligenz diese Kompetenzen zu erlernen, das zu nutzen, aber auch kritisch gleichzeitig zu hinterfragen, kann das stimmen, was da ausgespuckt wird. Ja? Ich habe doch tatsächlich einmal bei der Nutzung von ChatGPT, da war ganz ein grober Schnitzer drinnen und ich habe dann versucht, die KI festzunageln, wie es zu diesem Fehler kommt, und habe ich als Antwort bekommen, ich bin darauf programmiert, gut klingende Antworten zu geben, nicht darauf, richtige Antworten zu geben. Und das hat für mich eigentlich alles gesagt. Ja.
Dankeschön. Was Ähnliches schreibt auch der Hörer Mario Lazzeri. Er schreibt, meines Erachtens ist das Grundproblem mit KI, dass viele, die KI verwenden, nicht wissen, wie Statistik funktioniert. Denn nichts anderes ist KI. Habe ich fehlerhafte oder unsaubere Daten bekommen, bekomme ich eine ungenaue Aussage oder eine falsche Aussage oder einen falschen Zusammenhang. Vielen Dank für dieses Mail. Ja, das kommt ja noch dazu. Ich möchte die beiden Herren noch fragen, vielleicht Herr Fütterer, Sie, gibt es so eine Idee, ab wann es eigentlich, oder wie lange sollen Kinder nicht behelligt werden mit KI im Unterricht? Ab welchem Alter soll man die KI einsetzen? Gibt es da eine, oder kann man das so nicht mehr machen?
Ich würde mich dafür hüten, jetzt zu sagen, für welche Inhalte, für welche Klassenstufen und so weiter man was wie tun sollte und nicht tun sollte, weil auch die Evidenz, sagen wir so, nicht gerade solide ist aktuell, weil wir brauchen einfach mehr Studien in dem Bereich und so weiter und so fort, auch längsschnittliche Studien, langfristige Studien und so weiter. Aber direkt als ChatGPT rauskam, fand ich zumindest in Deutschland, dass sehr schnell reagiert wurde seitens der SWK, also der Ständischen Wissenschaftlichen Kommission, die KMK bei uns berät und wo wir auch mitgeschrieben haben. Und da haben wir zum Beispiel genau das, was der Hörer eben gesagt hat, reingeschrieben, nämlich, dass wir eigentlich überlegen müssen, ob man, wenn es darum geht, sozusagen Basiskompetenzen aufzubauen, nicht überlegen sollte, generative KI oder KI rauszuhalten erstmal oder wenn es erstmal um das Erlernen etwas geht, es rauszuhalten. Das hat Herr Pfiffner ja auch gesagt, so mit bezogen nicht auf Basiskompetenz, aber vielleicht auf einzelne Unterrichtsszenarien, dass man erstmal ohne KI, dann mit KI arbeitet, also in solchen didaktischen Settings arbeitet. Das wäre tatsächlich zu überlegen. Also ich würde immer sagen, man müsste sich darauf einigen, was ist denn das, was definitiv gelernt werden soll? Was wollen wir, dass Menschen fähig sind und dass die ausgebildet sind für die Zukunft? Und da müssen wir sicherstellen, dass das auch erworben wird. Und sobald die Gefahr besteht, dass das ausgesourced wird, dass das dadurch eben nicht erworben wird, muss man eben sich gut Gedanken machen, wie man damit umgeht. Und es kann auch bedeuten, es dann in den Phasen eben mal rauszuhalten, wenn es nicht förderlich ist und es dann dadurch schlecht gemacht wird. Ich würde gerne noch eine Sache eben noch ergänzen, wenn ich gleich darf.
Ja.
Zu dem Hörer auch.
Ja.
Weil ich würde da absolut zustimmen. Ich würde sagen, solche Systeme sind Expertentools und keine Novizentools. Und das ist ja eigentlich der Witz daran, dass man eigentlich viel Vorwissen haben muss, um den Output sozusagen auch einordnen zu können. Und jetzt kann man sich fragen, ist ein bisschen schwierig, wenn viele das viel als Informationssuche nutzen und wenig Vorwissen haben, wie sie dann in der Lage sein sollen, eigentlich die Information auch einzuordnen, weil es stark von den Trainingsdaten abhängt, wie gut der Output ist und dass viel halluziniert wird, viel falscher Output kommt auch bei einfachen Faktenfragen, das ist auch hinlänglich bekannt.
Ja, was ist eigentlich, diese Sendung schreitet schnell voran, was ist eigentlich die größte Verlockung, Herr Pfiffner, eine Sprachmaschine für sich arbeiten zu lassen, jetzt nicht nur, also nicht nur in der Schule, sondern generell im Leben? Was ist es, Bequemlichkeit, Schnelligkeit, Perfektion, das jetzt unter Anführungszeichen, weil wie gesagt, KI kann sehr viele Fehler machen?
Ja, ich glaube, es sind genau die drei. Schnelligkeit auf jeden Fall. Ich kenne Kinder, die sind in der vierten Klasse, kriegen irgendwelche Hausaufgaben, kommen nach Hause, schreiben das die KI rein und zack, haben sie die Lösung. Und 3 Minuten später sind sie auf dem Spielplatz draußen und sagen, ja, ich habe es gemacht. Gelernt haben sie nichts, aber dann frage ich mich dann, was war denn das in dieser Hausaufgabe? Und da sind wir wirklich an dem entscheidenden Punkt, den wir schon ein paar Mal so gestreift haben, den auch Herr Warner, der vorherige Hörer, gesagt hat, was muss ich denn heute noch wissen? Was sind die Wissensbestände, die zwingend da sein müssen? Und ich sage immer, man sollte eigentlich von jedem Fach das kleine und große 1x1 auswendig können. Und zwar auswendig, auch wenn man Fieber hat, muss man das noch replizieren können. Jetzt ist die große Frage, was ist das denn? Und das habe ich mit verschiedenen Bildungsexpertinnen und Experten schon gemacht, in Workshops gesagt, was sind denn die wirklichen Bildungsstände, Wissensstände, die man zwingend wissen muss, um KI dann überhaupt noch testen zu können und zu prüfen, stimmt das überhaupt? Und das ist eine Aufgabe, die jetzt relativ lange dauert, sich wirklich genau zu überlegen, was muss ich denn heute noch wissen, ohne dass ich auf eine Maschine zugreife. Ja, das ist ein Doktorat. Ja. Noch ganz kurz noch, ich habe einen Doktoranden, der genau dieser Frage nachgeht. Der hat gerade jetzt begonnen, so quasi die Wissensbestände in einer Berufsausbildung abzuchecken. Was verlangen denn die verschiedenen Stakeholder an Grundwissen, das man einfach haben muss, ohne dass man mit KI arbeitet?
Das ist gleich das Thema für eine neue Sendung. Was muss ich wissen? Sie haben vorhin, wir haben vorhin diese drei, was wollen die Leute? Also auch wenn sie sich Texte schreiben lassen, könnte man ja sagen, warum glaubt man, KI macht das besser? Also das ist das, was ich vorhin unter Perfektion mit Anführungszeichen gemeint habe. Mhm. Ist es nicht so, dass das Bequemlichkeit, Schnelligkeit und Perfektion mit Anführungszeichen, dass das eben enorm hohe Werte sind in unserer Gesellschaft und das erwarten wir deshalb von der KI?
Das kann natürlich sein, oder? Die Frage ist dann am Schluss wieder, was mache ich denn mit der Zeit, die ich gewonnen habe? Und ich habe ein gewisses Alter mittlerweile und merke, alle diese digitalen Tools und Helfer und Helferlein, die ich einsetze, die haben nie dazu geführt, dass ich mehr Freizeit habe. Das ist ein komisches Phänomen. Und da frage ich mich dann, was machen Leute jetzt, wenn sie mit KI arbeiten, auf Aufgaben ganz schnell gelöst haben, in einer Anführungsstrichen großen Perfektion, was machen Sie denn dann? Haben Sie weitere Aufgaben oder haben Sie Freizeit und hängen sich in die Hängematte?
Ja.
Da weiß ich auch keine Antwort.
Ja, aber Herr Fütterer, Sie haben vorhin angedeutet, Sie hätten schon ein paar Ideen, wie man die Lehrenden unterstützen könnte. Haben Sie eine Idee, wie könnte man in der Schule, wie könnten die Lehrenden die Jugendlichen dazu bringen, sich richtig gern anzustrengen? Ohne KI. Ohne KI oder mit KI. Beides erlaubt.
Ohne KI oder mit KI. Ja. Es ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, also eigentlich steht man wahrscheinlich als Lernender im Klassenzimmer schon immer vor dieser Herausforderung. Und ich glaube, was ich auch unseren Lehramtsstudierenden versuche, immer deutlich zu machen, wenn es um Motivationstheorien und sowas geht oder zum Beispiel auch Interessenstheorie, dass es, glaube ich, utopisch ist, die Vorstellung zu haben, dass jeder Schüler sich für alles Mögliche gleichermaßen stark interessiert. Aber herauszuarbeiten vielleicht, also Lehrkräfte oder wenn Tools Lehrkräfte dabei unterstützen könnten, individuelle Interessen stärker anzusprechen bei Schülerinnen und Schülern oder Lerninhalte mit einer Bedeutung zu versehen und zu sagen, wo ist das nützlich, wo hat das Bezug zum Alltag auch, und zwar individueller. Was ja möglich wäre, auch durch Unterstützung von Systemen. Vielleicht ist das eine Art, wie dann Systeme halt Lehrkräfte auch stärker doch noch entlasten können. Aber letztendlich sich anstrengen zu wollen, und da muss man, ich bin da wirklich überzeugt von, da müssen Lernende den Wert des Lernens halt erkennen. Oder man könnte auch sagen, dass sie, wenn sie dazu gebracht sind, sich mal mit etwas auseinanderzusetzen, das können auch externe Anreize sein, die da vielleicht mal nötig sind, dass sie dann merken, es sind doch interessante Aspekte dabei, und dann kommt so eine intrinsische Motivation. Oder dass man merkt, wenn man so eine Herausforderung mal gemeistert hat, also wenn man diese Erfahrung mal gemacht hat, dass das auch motivieren kann. Aber die Erwartungshaltung, dass jeder Schüler, wie gesagt, sich für jedes Thema interessiert und da Anschauungsbereitschaft reinsteckt, von der sollte man sich vielleicht verabschieden, auch ein bisschen als Lehrkraft.
Ja, genau, das wäre auch schon wieder eine Perfektion. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für die Diskussion. Das waren der Bildungsforscher Tim Fütterer, Universität Tübingen, und der Pädagoge Manfred Pfiffner, Professor für Didaktik in Graz und Zürich. Viele Grüße nach Zürich und Tübingen. Und bei Ihnen bedanke ich mich wie immer für Ihr Dabeisein, Ihre Mails und Ihre Anrufe. Morgen, Punkt 1, live aus dem Gänsehäufel, dem größten Strandbad in Wien im 22. Bezirk, wo kürzlich zwei tödliche Badeunfälle passierten. Es geht um Hitze, Hitzschlag, Hitzewarnungen. Wer ist eigentlich der Maßstab dafür? Barbara Zeithammer spricht mit dem Notfallmediziner Jan Niederdöckel und dem Klimaforscher Marc Olefs von der Geosphere Austria. Auf Wiederhören sagen Lukas Linschinger, Sophia Dostal, Helmut Jasper, Noel Krischnick und Andrea Hauer. Sie hören noch Björk, Human Behavior.
Wie können wir in Krisenzeiten innere Stabilität erlangen und konstruktive Begegnungen fördern? Was können wir heute für Frieden tun, für inneren und für Frieden miteinander?
Wenn wir Konflikte vermeiden, indem wir uns anpassen, indem wir eben nicht den Mund aufmachen, obwohl uns etwas nicht passt, oder nicht sagen, wenn wir eigentlich etwas anderes brauchen, dann landen wir in etwas, was ich Scheinfrieden nenne. Es ist kein echter Frieden, weil das, was wir unterdrücken, das bleibt ja in uns und das arbeitet weiter. Und wir erschaffen dann eine Welt oder Beziehungen, in denen wir nicht mehr vorkommen und in denen wir keinen Platz haben.
Vivian Dittmar, die Gründerin der Be the Change Stiftung im Rahmen der Goldecker Dialoge. Im Fokus um 16.05 Uhr.